Wir halten auch nichts von dieser Staatslenkungswirtschaft, wie Habeck und andere die forcieren. Wir wollen nicht ein Ende des Asylrechts, aber wir brauchen ein Ende des Missbrauchs des Asylrechts, damit das Asylrecht noch weiter Akzeptanz findet. Die Politik darf doch nicht kapitulieren vor Migration, als sei das ein Naturphänomen, das über uns kommt und die Politik sagt, da kann man aber gar nichts machen, tut uns jetzt leid, das muss alles so sein.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
sich auch dafür machen. Wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also die totale absolute Mehrheit.
Das muss ich jetzt dringend.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Absolute Mehrheit, der Politik-Podcast, bei dem es nicht um nervige Koalitionsstreits und Kompromisse geht, sondern darum, was eure Spitzenpolitiker und Politikerinnen machen würden, wenn sie mit ihrer Partei die absolute Mehrheit in Deutschland hätten. Ich bin Viktoria Reichelt und heute begrüße ich zum allerersten Mal einen Politiker zum zweiten Mal hier in diesem Podcast, nämlich Philipp Amthor von der CDU. Der war vor circa einem Jahr schon mal hier und hat mit meinem Kollegen Jan Schippmann gesprochen, aber da war die Welt natürlich noch eine andere. Wir sind eher unerwartet im vorgezogenen Bundestagswahlkampf für die Bundestagswahl im Februar 2025 und die Union hat ganz klar den Anspruch formuliert, die nächste Regierung anzuführen. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass es im Wahlkampf ziemlich viel um zwei Themen gehen wird, nämlich zum einen um die deutsche Wirtschaft und um das Thema Migration. Und ich glaube, ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ich sage, dass ich in dieser Folge mit Philipp Amthor auch ziemlich viel über diese beiden Themen und die Lösungsansätze der Union sprechen werde. Los geht's. Herzlich willkommen, Philipp Amthor, zum zweiten Mal in der absoluten Mehrheit.
Ja, ich bin sehr gerne wieder hier und mal schauen, ob absolute Mehrheit das richtige Omen ist für die Bundestagswahl.
Wir gucken mal. Wir werden in der nächsten Stunde drauf gucken, was die Union da so vorhat. Kennen Sie diese Netflix-Serie, wo jemand sagt, my next guest doesn't need an introduction? So ist das ein bisschen bei Ihnen. Ich kann jetzt noch mal Ihren Lebenslauf runterrattern, aber Sie waren ja schon mal da und ich würde sagen, Sie sind ja in Deutschland auch gerade in unserer Zielgruppe recht bekannt, oder?
Ja, das finde ich ja ganz gut. Sonst nutze ich immer irgendwie die Referenz auf meinen Lebenslauf immer für einen Fehlercheck des Moderators. Hätten sie natürlich alles blendend richtig gemacht. Aber ich finde auch gut, ehrlicherweise, wenn in der Politik manchmal noch mehr und genauso leidenschaftlich über Inhalte gesprochen wird wie über Personen. Also soweit habe ich da gar nichts gegen.
Ganz kurz die Eckdaten. 32 Jahre alt, korrekt.
Ja, da muss ich selber immer drüber nachdenken. Aber ja, ist so. Inzwischen.
Das ist irgendwann so im Alter, ne?
Ja, ja.
Mitglied des Deutschen Bundestages, seit 2008 bei der CDU und bei der Jungen Union. Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, haben Sie hier mit meinem Kollegen Jan Schippmann gesessen. Sie waren einer der ersten Gäste dieses Podcasts. Und das ist so circa ein Jahr her. Wie haben Sie denn persönlich dieses letzte Jahr erlebt?
Ja, es war natürlich ein sehr, sehr politisch turbulentes Jahr. Und ich würde mal sagen, es ist vor allem gut, dass wir jetzt in noch turbulenteren Zeiten diesen Podcast machen. Nicht der Turbulenzen wegen, sondern weil es gut ist, dass Deutschland jetzt hoffentlich bald eine neue Regierung bekommt. Wir haben natürlich schon vor einem Jahr hier in diesem Podcast den Befund ja sehr deutlich gesehen, dass sich die Regierung zu sehr streitet, dass das Vertrauen in die Politik an vielen Stellen erodiert und dass viele notwendige Reformen einfach nicht angegangen werden. Und deswegen ist es umso besser, dass wir den jetzt heute aufnehmen, den Podcast auf dem Weg zu diesen vorgezogenen Neuwahlen. So ein Winterwahlkampf mit allen Tücken. Ich war natürlich gestern in meinem Wahlkreis auch wieder fleißig unterwegs. Das ist eine frostige Angelegenheit, der Haustürwahlkampf, aber ist kein Problem. Ich habe gesagt, draußen wird es kalt, aber die anderen müssen sich politisch warm anziehen, weil wir gut vorbereitet gehen in diese Wahlauseinandersetzung. Und das will ich schon auch sagen, wenn ich da aufs letzte Jahr mal zurückschaue, war es natürlich auch sehr viel inhaltliche Diskussion in der CDU, wo wir uns gar nicht irgendwie nur an der Ampel abgearbeitet haben, sondern uns vor allem beschäftigt haben mit der Frage, was muss sich eigentlich ändern, damit dieses Land wieder vorankommt, damit wir einen ordentlichen Politikwechsel hinbekommen. Und deswegen ist es auch gut, dass wir von der Wahl nicht insoweit überrascht waren, dass wir gesagt haben, oh, jetzt sind Wahlen, was sind die Inhalte? Sondern dass wir auf der Grundlage unseres Grundsatzprogramms ein klar erkennbares Regierungsprogramm für den Politikwechsel vorgelegt haben. Das war auch was für mich persönlich in den letzten Monaten natürlich eine fordernde Herausforderung.
Genau, über dieses Grundsatzprogramm haben Sie, glaube ich, letztes Mal mit Jan Schippmann auch geredet. Und Sie haben es auch gerade schon angesprochen, wir sind irgendwie im Winter 2025. Der Wahlkampf wurde vorgezogen, die Bundestagswahl wurde vorgezogen. Und ich habe gestern Ihr Instagram-Video gesehen für echte Hustler.
Ja, sehr gut.
Genau, wie anstrengend ist es denn gerade so als Berufspolitiker in diesen vorgezogenen Wahlkampf zu gehen? Sie haben schon gesagt, der Tür zu Tür, Wahlkampf ist kalt. Wie stressig ist es gerade?
Ja, Wahlkampf ist natürlich immer eine anstrengende, fordernde Sache.
Nur für Hustler.
Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich habe auch richtig Lust auf Wahlkampf. Habe ich schon immer gerne gemacht. Mhm. Also schon als ich noch Kreisvorsitzender der Jungen Union war, gar nicht selber kandidiert habe, war ich da immer eine echte Wahlkampfsau und habe gesagt, ich gehe da keiner Diskussion aus dem Weg. Und vom Haustürwahlkampf bis zu Podiumsgesprächen, da um jede Stimme zu kämpfen, ist eine wichtige Sache. Ich muss sagen, das gehört natürlich dann zu den Nachteilen, wenn du irgendwann in den höheren Politikligen spielst, dann hat man nicht mehr so viel Gelegenheit natürlich für die klassischen Dinge, die so einen Wahlkampf ausmachen. Irgendwie auch Plakate hängen mit den Leuten dabei, das Gespräch über den Gartenzaun. Ich versuche das immer noch einzubauen im Politikalltag, bin da aber natürlich total dankbar, dass ich da so viele Unterstützer und Helfer habe, die das auch in meiner politischen Heimat machen. Aber ich finde das total wichtig. Ehrlicherweise, da darf man auch, wenn man irgendwie im Fraktionsvorstand, im Bundesvorstand ist, nicht nur sagen, die Formate mit ein paar hundert Leuten bei irgendwelchen Empfängen, sondern genau von Tür zu Tür gehen, über den Gartenzaun sprechen, sich auch mal Kritik anhören, Argumente aufnehmen, Leute überzeugen. Das ist wichtig, das mache ich total gerne. Und da ist das dem Grunde nach, würde ich sagen, so von meiner Arbeitseinstellung fast egal, ob es jetzt eine vorgezogene oder eine reguläre Bundestagswahl ist. Das heißt in jedem Fall, Wahlkampf bedeutet zwei Teile, Wahl und Kampf. Und der Kampf kommt zuerst, dann kommt die Wahl und da sind wir mittendrin. Und es macht mir auch Spaß.
Eine Kampfwahl also. Sie haben das eben auch schon angesprochen. Ihre Partei hat sich neu gefunden, musste sich neu finden, ne? Nach 16 Jahren Union in der Regierung. Es gab also ein Grundsatzprogramm. Sie haben sich mit inhaltlichen Fragen befasst. Sie haben sich aber natürlich auch ein bisschen an der Ampel abgearbeitet, wie wir alle. Das ist jetzt vorbei. Sie haben es schon gesagt, in diesem Podcast geht es ja nicht um Koalitionsstreits oder um die große Kritik aus der Opposition. Aber das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Wir sind in einer besonderen Zeit. Also wir gucken mal, wie sehr wir das Tagespolitische und die Ampelkoalition da heute rauslassen. Wir gehen mal ran mit Ihrer ersten Maßnahme, die Sie mitgebracht haben, mit Ihrem ersten großen Themenfeld. Und da hören wir jetzt mal rein.
Die deutsche Wirtschaft, besser gesagt die schwächelnde deutsche Wirtschaft, ist eines der wahlkampfbestimmenden Themen. Laut IFO-Institut wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt für 2024 voraussichtlich um 0,1% gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Diese Meldung reiht sich ein. Mal gibt es ein kleines Minus, mal ein kleines Plus oder einfach eine Null. Dass es so nicht weitergehen kann, darin sind sich die meisten Parteien einig. Die Vorschläge für den Wirtschaftsaufschwung gehen jedoch stark auseinander.
Genau, es ist ein bisschen wie ein Déjà-vu, außer dass hier mein Kollege Jan saß. Der Zustand der deutschen Wirtschaft beschäftigt alle. Es beschäftigt Arbeitnehmer, Arbeitgeber, die verschiedenen politischen Parteien. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kommen wir da wieder raus? Das fragen sich alle schon eine ganze Weile. Die deutsche Wirtschaft scheint zunehmend zu stagnieren. Und Ihre Partei hat jetzt die große Antwort in der absoluten Mehrheit. Was ist die große Antwort?
Das war ja fast schon eine euphemistische Beschreibung der Realität. Wenn die Wirtschaft in Deutschland nur stagnieren würde, dann wäre es ja gar nicht mal so schlimm, wie die Realität ist. Das wäre schon schlimm genug. Die Realität ist, dass unter den letzten 3 Jahren der Ampel die Wirtschaft in Deutschland geschrumpft ist. Robert Habeck hat das ja euphemistisch dann beschrieben mit dem schönen Begriff des Negativwachstums. Das ist natürlich reichlich verklärend. Das ist kein Negativwachstum, sondern eine Schrumpfung der deutschen Wirtschaft. 2 Jahre Rezession in Folge. Und das Schlimme ist, das ist ja nicht irgendwie ein allgemeiner Trend, sondern unter den führenden Industrienationen bildet Deutschland da sogar eher die Ausnahme. Das ist besonders dramatisch und es ist ein Problem, dass wir sehen, dass diese Frage, wie sich unsere Volkswirtschaft entwickelt. Das ist ja nicht nur eine Frage, die für die Statistik interessant ist, sondern das merken die Menschen derzeit jeden Tag im Supermarkt, beim Einkaufen, in der Frage, was haben sie von dem Zweifel gestiegenen Löhnen, immer weniger Kaufkraft, eine Lohnpreisspirale, die im Moment unterwegs ist in Deutschland. Und deswegen ist es eines der zentralen Fragen, dass wir unser Leistungsversprechen in Deutschland wieder erneuern. Wir haben das zu einem unserer großen Schwerpunkte gemacht, jetzt dieser Tage in Hamburg auf der Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes unsere Agenda 2030 beschlossen für ein ambitioniertes Reformprogramm für Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Es ist auch kein Zufall, dass diese Agenda 2030 begrifflich das aufnimmt, was die Sozialreform unter Gerhard Schröder einmal versinnbildlicht hat, nämlich die Agenda 2010. Das war damals hart, aber notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland wieder zu steigern, sie zu erhalten. Und genau diese Reform braucht es heute auch. Und deswegen sehe ich mit großer Sorge, wie dieser Wahlkampf jetzt zum Teil läuft, wo einige nur über das Verteilen reden, wo sie Angst vor Sozialkürzungen machen, wo wo es aber nicht darum geht, dass die Grundlage unseres Wohlstandes und die Grundlage unseres starken Sozialstaates, den wir erhalten wollen, darin besteht, dass dieses Land wirtschaftlich erfolgreich ist. Dafür braucht es Reformen, Steuerreformen, eine Reform für die generelle Steigerung der Leistungsbereitschaft und eine Reform, die Fleiß belohnt.
Das heißt, mit der Agenda 2030, die, glaube ich, begrifflich von Friedrich Merz kommt, soll die Wirtschaft wieder wachsen. Sie haben auch in Hamburg beschlossen, die Wirtschaft soll mindestens um 2% pro Jahr wachsen. Das sind ja ziemlich rosige Aussichten, wenn das klappt.
Das ist ein großes Ziel und wir hoffen, dass wir das auch erreichen, dass das nicht verunklart wird durch irgendwelche unnötigen Koalitionskompromisse. Aber es ist natürlich schon so, dass man sich auch Ziele setzen muss in der Politik. Ich finde, es ist natürlich nie gut, wenn Politiker sich Ziele setzen und die dann nicht erreichen. Mhm. Aber noch schlimmer sind ambitionslose Politiker, die dem Grunde nach nur schwadronieren und sich gar nicht festlegen auf Ziele.
Ich verstehe total, woher Sie kommen. Ich muss bei so Zahlen ziehen, jetzt auch gerade bei Ihrer Partei, schnell daran denken, dass Friedrich Merz ja auch versprochen hatte, die AfD zu halbieren. Und das sind natürlich Ziele, an denen man Menschen dann sehr gut messen kann.
Ja, und ich sage Ihnen, dass wäre auch erfolgt, wenn Friedrich Merz Bundeskanzler geworden wäre, denn in dem Kontext hat er es damals gesagt. Mhm. Er hat gesagt, man kann diese Partei halbieren, indem man gut und besser regiert. Das Ergebnis war dann aber nicht Friedrich Merz als Bundeskanzler und gut und besser regieren, sondern nach diesem Satz damals von Friedrich Merz folgte ein Bundestagswahlkampf, den die Union ziemlich selbstverschuldet verloren hat übrigens, aber ein Bundeskanzler Olaf Scholz, der vor allem Streit, Problem aufschieben und fehlende Problemlösungskompetenz zu bestimmten Faktoren der Bundesrepublik gemacht hat. Und dann ist es klar, wenn man so schlecht regiert, dann wird sich die AfD dadurch nicht halbieren, sondern die AfD, die kann man dann kleinkriegen, wenn Wähler, die enttäuscht sind von den Parteien, nicht immer mehr Anlass für ihre Enttäuschung durch schlechte Politik bekommen, sondern durch gutes Regieren davon überzeugt werden, dass es nicht die Vereinfacher und die Schlechtreder der AfD braucht, sondern dass kompetente Politiker die Geschicke dieses Landes führen. Und deswegen, das ist kein gebrochenes Versprechen von Friedrich Merz, sondern ich bin fest davon überzeugt, die AfD, sie wird schwächer werden, wenn Deutschland wieder besser regiert wird. Und dafür muss die CDU in Verantwortung.
Die Union hat in unserem Gedankenexperiment natürlich die absolute Mehrheit. Das heißt, sie können die Agenda 2030 so durchziehen und wir haben mindestens 2% Wirtschaftswachstum pro Jahr. Das ist ein hochgestecktes Ziel, denn die Bundesbank rechnet für 2026 mit einem Wirtschaftswachstum von 0,8%. Können Sie den Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts einmal erklären, was genau passiert? Ein großer Teil des Pakets ist ja eine Steuerreform.
Also es geht, glaube ich, zunächst darum, ein Signal zu senden in das Land, aber auch nach Europa und in die Welt, dass Deutschland Strukturreformen macht. Weil im Moment ist das größte Problem, dass durch die fehlende Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland Investitionen zurückgehalten und nicht getätigt werden. Und deswegen ist völlig klar, wir werden nur dann volkswirtschaftliches Wachstum erzielen können, wenn wieder mehr investiert wird in Deutschland. Mhm. Und dafür ist es zentral, dass wir, glaube ich, zwei wesentliche Aspekte schaffen. Einerseits eine Steuerreform, andererseits aber auch einen positiven Willen zu mehr Leistung.
Also eigentlich deswegen, ein Kulturwandel.
Ja, das ist total, das ist total wichtig und das braucht es auf mehreren Ebenen. Ich mache das mal generational fest. Da ist erstmal klar, für die derzeit arbeitende Erwerbsgeneration muss doch klar sein, arbeiten muss sich immer mehr lohnen als nicht arbeiten. Und deswegen ist es so zentral, dass wir dieses ungerechte Bürgergeld wieder abschaffen und ersetzen durch einen zielgenaueren Sozialstaat, eine gerechtere Lösung, die neue Grundsicherung. Das ist total wichtig, denn wir wollen ja nicht ein Ende eines starken Sozialstaates, sondern wir wollen, dass diejenigen, die unverschuldet in Not geraten, dass die unterstützt werden, dass denen eine Brücke gebaut wird, auch wieder zu Erwerbstätigkeit und anderem mehr. Aber es muss klar sein, es gibt in Deutschland vielleicht keine Pflicht zum Arbeiten. Aber es darf umgekehrt auch kein Recht geben, dass das Nichtarbeiten von denen, die arbeiten gehen, bezahlt wird. Mhm. Und deswegen ist es zentral, dieses Bürgergeld, das von vielen, vielen Menschen in unserem Land als große Ungerechtigkeit wahrgenommen wird, durch ein gerechteres System zu ersetzen. Da werde ich immer wieder darauf angesprochen, dass es etwas, das so nicht zusammenpasst. Das heißt, wir werden Nichtleistung nicht belohnen, werden aber mehr Leistung durch positive Anreize begleiten. Dafür ist es wichtig, dass wir zum Beispiel Zuschläge auf Überstunden steuerfrei stellen, damit derjenige, der noch den Extrameter geht, dafür auch Anreize hat. Mhm. Und wir werden es schaffen, insgesamt mehr Gerechtigkeit walten zu lassen in der Besteuerung gerade von kleinen und mittleren Einkommen. Das ist total zentral. Und wir werden durch unsere Unternehmenssteuerreform dafür sorgen, dass es nicht irgendwie den Unternehmern als Besserverdienern, wie die dann oft skizziert werden, besser geht, sondern dass mehr Geld zur Verfügung steht für Investitionen in die Unternehmen und in die Betriebe. Das, was wir vorgeschlagen haben mit unserer Unternehmenssteuerreform, die dann zulaufen soll auf 25% Unternehmensbesteuerung, das wäre eine deutliche Senkung, das bezieht sich jeweils auf in den Unternehmen verbleibende, nicht entnommene Gewinne. Also da geht es nicht darum, dass irgendwie jemand privat Geld entnimmt, sondern Geld reinvestiert im Unternehmen lässt. Und das wird dazu führen, dass wir insgesamt mit unserer Steuerreform wieder Investitionsanreize haben. Mhm. Und da gilt, den Punkt will ich nur klar machen, weil das oft auch so auseinandergerät. Dann sagen die linken Parteien dann so schnell, ja, ja, das Geld haben wir doch aber gar nicht, die Steuern zu senken. Naja, man muss immer wissen, 10% von X ist besser als 20% von nix. Mhm. Also nur wenn wir die Steuern senken, werden Investitionen überhaupt stattfinden. Und wenn die Steuern so hoch bleiben, wie sie sind, wird Geld gar nicht investiert. Und deswegen ist für uns klar, unsere Steuersenkungen werden dazu führen, dass es uns volkswirtschaftlich insgesamt besser geht, wir Wachstum haben und im Zweifel sogar Steuermehreinnahmen erzielen können.
Genau, also was Sie gerade beschreiben, ist ja die Idee von, wir senken Steuern zum einen für Unternehmer, ne? Die gehen runter. Und es ist ja auch so, Deutschland hat als Standort gerade keine unbedingt attraktiven Angebote.
Das ist so sympathisch umschrieben, ja.
Genau. Sie wollen aber auch die einzelnen Arbeitnehmer entlasten, so wie ich das verstanden habe. Sie sagen auch, gerade mittlere und geringe Einkommen sollen nicht so hoch besteuert werden. Wir haben eine hohe Steuerlast in Deutschland. Also die Idee, sehr abstrahiert, ist ja die Steuersätze runter, damit mehr Wachstum entstehen kann. Jetzt gibt es ja aber Wirtschaftsweisen, die sagen, naja, diese Idee von, wir senken die Steuersätze und dann gibt es auf einmal eine Wachstumsexplosion und dann sind ja die Steuereinnahmen trotz sinkender Sätze mehr. Das ist ja in der Geschichte der deutschen Wirtschaft gar nicht so oft passiert, wie diese Idee schon da war.
Ja, das macht die Idee aber nicht falsch, weil es Beispiele auf der Welt gibt, die zeigen, dass das geht. Und hinzu kommt noch, ich wundere mich ohnehin über den Ökonomendiskurs, den wir da jetzt im Wahlkampf haben. Da bin ich immer wieder erstaunt, dass dann irgendwelche SPD-nahen Ökonomen werden dann aus der Kiste gekramt, erklären dann in irgendwelchen Nachrichtensendungen, das ist alles ganz wenig durchgerechnet, was die Union da macht. Ja, das hat halt damit zu tun, weil wir einen grundlegend anderen Ökonomieansatz vertreten, als das manche linksorientierte Volkswirte tun. Wir glauben eben schon, dass man seriös Politik machen kann, ohne alles mit neuen Schulden auf Kosten der zukünftigen Generationen zu finanzieren. Und wir halten auch nichts von dieser Staatslenkungswirtschaft, wie Habeck und andere, die forcieren. Das ist ja ein großer Unterschied zwischen der CDU und den linken Politikern. Also Habeck und die ihm nahestehenden Ökonomen, die wollen ja am liebsten den Bürgern richtig viel Knete wegnehmen und dann umverteilen mit tollen Subventionen an die Unternehmen, die die für toll halten. Wir wollen nicht Subventionen für wenige, sondern gute Rahmenbedingungen für alle. Das ist ein großer Unterschied und das vertreten wir auch, wenn manche SPD-nahe Ökonomen sagen, das passt uns nicht, das ist deren gutes Recht, aber wir werden beweisen, dass es anders geht.
Genau, was Sie gerade ansprechen, ist ja diese Art Ökonomenstreit, den man auch in vielen Talkshows sieht, ne? Und den wollen wir zwei heute auch gar nicht führen, deswegen sind wir auch gar nicht da. Und es ist ja spannend, was Sie gerade ansprechen, darum geht es ja auch in diesem Podcast zu zeigen, was für unterschiedliche politische Ideen und Weltbilder es gibt. Und es wird ja ganz klar aus Ihrem Wahlprogramm, dass die Union natürlich ein fundamental anderes Bild aufmacht von Deutschland, als es die Ampel jetzt gemacht hat. Ich habe natürlich da auch mal reingeguckt, ich habe mich da durchgeklickt durch die Seiten und bin noch bei einem Punkt hängen geblieben, den ich sehr interessant finde. Sie schreiben von einer digitalen Bundesagentur für Fachkräfte. Und auch Fachkräftemangel ist natürlich ein Riesenthema. Wir wissen, es fehlen uns unglaublich viele Menschen wegen dem demografischen Wandel, aber auch, weil Deutschland gerade für hochqualifizierte Expats nicht unbedingt das attraktivste Land ist. Ich habe mich gefragt, wie kann eine neue Bundesagentur jetzt dem Problem des Fachkräftemangels begegnen?
Ja, das ist erstmal total wichtig. Bin ich sehr dankbar, dass Sie den Punkt ansprechen, weil der geht oft in den allgemeinen Diskussionen unter. Da sind sich dann alle Parteien schnell einig, dass man Fachkräfteeinwanderung braucht. Wie man das allerdings organisiert, darüber wird der Diskurs dann oft nicht geführt. Und da muss für uns klar sein, es braucht eine neue schlankere, agilere und vor allem schnellere Struktur. Denn wir kennen ja diese ganzen Zahlen, das hören wir dann von der deutschen Wirtschaft. Man bräuchte 400.000 Fachkräfte pro Jahr und dann gibt es einen Überbietungswettbewerb, wie viele es denn jetzt sein sollen. Die Realität im Moment ist, dass unabhängig vom politischen Willen allein an der Frage der verwaltungsorganisatorischen Umsetzung qualifizierte Zuwanderung oft scheitert. Mhm. Weil wir schon pro Jahr in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben, dass es irrsinnig lange Bearbeitungszeiten für Visumsanträge gibt. Dass es ein unglaubliches bürokratisches Hindernis ist, Fachkräfte in unser Land zu holen.
Ja.
Und da gibt es auch, und das muss man sagen, einen ganz ungleichmäßigen Verwaltungsstandard. Da ist es dann, und ich kenne das aus Unternehmen aus meinem Wahlkreis, aus Mecklenburg-Vorpommern sehr gut, da hat man den Eindruck, es hängt dann manchmal, und das mache ich jetzt nicht den einzelnen Beschäftigten zum Vorwurf, aber es ist einfach mein richtiger Befund, davon ab, an welche Botschaft, in welchem Land gerätst du denn jetzt, je nachdem, wie schnell die Einwanderung geht. Unterschiedliche Aufgaben müssen da von den kommunalen Ausländerbehörden auch erledigt werden. Und ich halte das nicht für richtig. Wir müssen es insgesamt so organisieren, und das ist unser Vorschlag, dass es ein einheitliches Verfahren gibt in der Frage, wie kommen Fachkräfte in unser Land, und dafür braucht es nicht x unterschiedliche Behörden, sondern einen gemeinsamen Standard, eine digitale Bundesagentur für Einwanderung, die das schnell und zügig macht, und vor allem, das ist ein zweiter Punkt, eben eine klare Trennung zwischen fachkräfteorientierter Erwerbsmigration und mehr oder minder humanitär orientierter Asylmigration. Denn wir sehen, dass das beides dann sehr oft vermengt wird, dass Menschen dann auf dem Ticket von Asyl zu uns kommen, obwohl sie eigentlich gar nicht humanitär schutzbedürftig sind, und dann darüber erstmal ins Land kommen und man dann sagt, naja gut, dann können die doch jetzt hier irgendwie arbeiten. Das zäumt das Pferd von hinten auf, denn wenn wir es nicht schaffen, zwischen beiden Systemen zu unterscheiden, zwischen Erwerbsmigration und Asylmigration, dann werden wir keine Ordnung in das Gesamtsystem kriegen und werden dann auch weiter ineffiziente Strukturen in der Fachkräfteeinwanderung haben, weil es bringt ja nichts, wenn ich zwei Türen habe und in der einen Tür der Erwerbsmigration entscheidet sich die Politik, wie hoch hänge ich die Hürde, was sind die Voraussetzungen, damit Fachkräfte zu uns kommen, und die andere Tür steht sperrangelweit offen, da kann jeder durch, indem er nur Asyl sagt. Das wird zu Fehlanreizen führen, da findet keine Ordnung und Steuerung statt. Und letzter Punkt, weil wir ja noch nicht bei Migration, mhm, sondern im Wirtschaftsaspekt, mhm, sind, natürlich spielt auch eine Rolle, wie ist eigentlich für Leistungsträger unser Steuersystem orientiert, und das ist zu hoch für ausländische Fachkräfte, die zu uns kommen, aber auch für die deutschen Arbeitskräfte. Mhm. Also da würde ich nicht unterscheiden wollen jetzt. Diese Vorschläge gab es ja auch, dass man sagt, wenn jetzt Fachkräfte aus dem Ausland kommen, die kriegen jetzt super Steuersenkungen und die Deutschen zahlen super hohe Steuern. Das kann ja auch nicht, mhm, richtig sein. Wir müssen insgesamt mehr Leistungsorientierung und fleißbelohnende Faktoren im Steuersystem einziehen.
Ist auch Teil, ne, ihrer Steueridee, den Spitzensteuersatz anzuheben.
Genau, also Spitzensteuersatz anheben, ist wichtig, das zu verstehen, heißt für die Hörerinnen und Hörer nicht mehr Steuern, sondern ab einem späteren Zeitpunkt erst den Spitzensteuersatz zahlen, 80.000 Euro, das ist auch richtig.
Bisher lag der bei 66.000.
Genau,
ne?
Der lag bisher bei 66.000, der soll angehoben werden auf 88.000 Euro im Jahr, und wir haben ja schon jetzt die Situation, wenn man sich anguckt, wie der Spitzensteuersatz verteilt ist, den zahlen ja nicht nur irgendwie die Top-Experten und Superingenieure, sondern das ist so, dass dieser Spitzensteuersatz ja mittlerweile auch von Fachkräften in der Automobilindustrie, von sonst wem locker gezahlt wird. Und wenn ich das jetzt mal, ich bin ja nur bescheidener Jurist und kein Geometrie-Experte, aber wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann würde diese Abbildung nicht zeigen, dass der Spitzensteuersatz noch eine Spitze ist, sondern der sieht irgendwie mittlerweile ja fast eher aus wie eine umgekehrte Pyramide, in dem sozusagen eher einen Großteil der Arbeitskräfte betrifft, und das muss geändert werden. Das ist ungerecht. Es kann nicht sein, dass Leute zwar Spitzensteuersatz zahlen, aber Spitzensteuersatzzahler dann nicht in der Lage sind, sich noch Wohnraum in adäquater Lage in deutschen Großstädten irgendwie zu erwerben. Und das passt doch nicht zusammen. Also man besteuert Leute, als seien die superreich, und die sind dann aber weit davon weg, dass sie sich normale Bedürfnisse wie irgendwie den Wunsch nach Eigentum, vielleicht nach einer Eigentumswohnung, vielleicht auf dem Land nach einem kleinen Häuschen, das kann man sich mit diesem Spitzensteuersatz zum Teil ja gar nicht mehr erfüllen, und deswegen muss da wieder mehr Gerechtigkeit einziehen und der Spitzensteuersatz muss später ansetzen.
Also ihr merkt schon, zum Thema Fachkräfte, die nach Deutschland kommen, soll es eine neue, verschlankte Behörde geben. Die Kompetenzen sollen gebündelt werden. In der Agenda 2030 geht es viel um Steuerentlastungen. Wenn wir jetzt so in die Nachrichten gucken, was das Problem der Unternehmen Unternehmen ist, dann sind das natürlich, wie Sie jetzt schon gesagt haben, teilweise unattraktive Standortbedingungen. Es ist aber auch, wenn wir jetzt gucken auf ThyssenKrupp, wir gucken auf Volkswagen, es wird über Werksschließungen gesprochen, es wird über Entlassungen gesprochen, dann merken wir ja auch, dass viele Technologien, die lange für deutsche Qualität standen, ne, wo die Deutschen ganz vorne mitgespielt haben, sowohl in der Stahlindustrie als auch in der Automobilbranche, dass wir da abgehängt werden von anderen Ländern, weil jetzt Beispiel VW nicht früh genug auf bezahlbare E-Autos gesetzt wurde. Wie will man denn diesen Strukturwandel Wie will man denn diesen Strukturwandel in der deutschen Wirtschaft in der Agenda 2030 vorantreiben? Weil da hängen wir ja wirklich stark hinterher.
Also ich meine, ich bin jetzt nicht der Experte in der Bewertung von Volkswagen und würde denen jetzt auch keine Tipps geben. Aber ich sage mal, der Befund zu sagen, haben die zu spät auf E-Mobilität umgestellt oder haben die vielleicht, das könnte ja die Korrektivfrage sein, haben die nicht vielleicht zu einseitig und zu unattraktiv auf E-Mobilität umgestellt? Das muss man sich doch fragen. Ich glaube,
Sie meinen zu einseitig im Sinne von, die Autos sind zu teuer oder wie meinen Sie einseitig?
Jedenfalls sehen wir ja, dass diese Elektro-Only-Strategie von Volkswagen nur bedingt erfolgreich war. Die haben dann sich orientiert auf Autos, die irgendwie scheinbar nicht nur in Deutschland, sondern auf dem globalen Markt nicht mehr so gewollt sind, wie andere Modelle das vorher waren. Und ich glaube, da ist ein Punkt wichtig und das zeigt jetzt auch unsere Diskussion. Mhm. Ich will als Politiker ja gar nicht in die Verlegenheit kommen, Volkswagen zu erklären, wie die Autos zu bauen haben oder ThyssenKrupp zu erklären, wie die Stahl zu produzieren haben, sondern das Problem ist doch, dass wir in der Politik und gerade in der Wirtschaftspolitik grüner Färbung der letzten Jahre viel zu stark eine einseitige Festlegung auf Technologien durch die Politik und nicht durch den Markt gesehen haben. Denn es ist natürlich schon so, dass wir, und das hat ja viele Unternehmen jetzt auch in Schwierigkeiten gebracht, wenn man gesagt hat, nicht die Unternehmen forschen mit Technologieoffenheit daran, kreative, gute Lösungen zu entwickeln, beispielsweise auch für den Verbrennermotor eine Perspektive zu entwickeln, wo jeder weiß, dass in einem Verbrennermotor deutlich mehr deutsche Ingenieurskunst und Know-how steckt, als in billiger Batteriezellenfertigung, die auf der ganzen Welt im Zweifel günstiger gemacht wird und auch weniger komplex ist als Verbrennermotorenfertigung. Und das heißt ja nicht, dass wir deswegen glauben, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort jetzt mit einem Benziner oder Dieselverbrenner, wie der heute ist, in 20 Jahren noch erfolgreich sein kann. Aber ich habe ein Problem damit, wenn Politik, Friedrich August von Hayek hat das der Ökonom immer beschrieben, als angemaßtes Wissen der Politik, wenn Politik jetzt den Automobilherstellern vorschreibt, wie die ihre Automotoren zu bauen haben, wenn die vorschreiben, wie Stahl produziert werden soll, das halte ich nicht für klug. Wir müssen eher an den Wettbewerbs- und Rahmenbedingungen arbeiten und weniger Zeit darauf investieren, jetzt irgendwie noch der Wirtschaft das Wirtschaften zu erklären.
Das heißt, ich weiß, Sie wollen der Politik keine Empfehlungen geben. Das haben Sie jetzt ziemlich...
Der Politik schon Empfehlungen, aber der Wirtschaft weniger Vorgaben und mehr Markt.
Ja. Genau, mehr Markt heißt aber, wenn ich jetzt daraus ableite so, oder wie ich das verstehe, dann würden Sie Volkswagen oder hätten Sie Volkswagen gar nicht empfohlen, auf Elektromobilität zu setzen, sondern weiter auf den Verbrenner?
Nein, ich würde denen das nicht empfehlen, sondern die müssen ja für sich entscheiden, was attraktive Strategien sind. Das sind dann auch unternehmerische Entscheidungen, weil so entsteht ja der Eindruck, die Politik sei irgendwie wie in einer zentralen Planwirtschaft jetzt noch für jede Unternehmensentscheidung zuständig. Nein, die Politik ist zuständig dafür, in der sozialen Marktwirtschaft ein geordnetes Rahmenfeld zu bauen und nicht mit lauter Überregulierung schon Technologievorgaben zu machen. Das ärgert mich zum Beispiel, wenn ich mir den Verbrennermotor anschaue, dass dann die Politik, anstatt drüber nachzudenken, wie können wir der Automobilindustrie helfen, attraktive Rahmenbedingungen zu haben, um sich im globalen Wettbewerb gegen die Konkurrenten aus China und sonst wo durchzusetzen, darüber nachzudenken, naja, wir wissen zwar noch nicht so richtig, wie es mit der Automobilindustrie weitergeht, aber wir drängen jetzt mal einseitig auf eine Festlegung auf das E-Auto und bringen das Verbrennerverbot auf den Weg. Das halte ich nicht nur mit Blick auf den konkreten Wirtschaftsstandort Deutschland, sondern auch vom ordnungspolitischen Ansatz nicht für richtig. Und deswegen ist es auch genau notwendig, dass wir als Union uns etwa bei dem Thema der Automobilindustrie auch dafür einsetzen, diese Revisionsklausel für das Verbrennerverbot zu ziehen und es damit weiter aufzuschieben. Nicht in dem Wissen, dass wir glauben, und das finde ich auch aus klimapolitischer Sicht ja wichtig, wir glauben ja nicht, dass noch 2080 der Verbrennermotor State of the Art ist, aber man kann doch nicht aus allen möglichen Technologien aussteigen, ohne mal zu sagen, wie geht's denn dann weiter? Das halte ich einfach für eine ideologische Politik und das ist nicht gut. Jetzt sollte die Zeit sein für Ingenieure, die noch was erfinden und nicht für Ideologen, die alles verbieten.
Haben wir denn, weil Sie es gerade selber ansprechen, und Klima ist ja ein Thema, über das in diesem Wahlkampf weitaus weniger gesprochen wird als im letzten Bundestagswahlkampf. Haben wir denn noch die Zeit gerade mit Blick auf den menschengemachten Klimawandel, der sich verstärkt? Wir sehen die Auswirkungen auf diese Technologieoffenheit, die ja durchaus eine konservativ-liberale Idee ist, ne? Oder auch ein Mantra. Haben wir denn noch Zeit für Technologieoffenheit, wenn wir jetzt mal auf die wissenschaftlichen Fakten zum Klimawandel gucken und auch den Zusammenhang der Automobilität oder der Mobilität generell?
Wenn ich mal ideengeschichtlich kurz einfließen lassen würde ich sagen, das ist die Technologieoffenheit ist vielleicht eher eine liberale Idee als eine konservative Idee. Und da ist mir ja immer wichtig, als Politiker, der sich dezidiert nicht nur als Liberaler, sondern auch als Konservativer versteht, zu sagen, da gibt es auch eine zweite Komponente, die könnten wir auch an anderer Stelle vertiefen, die gehört zur Technologie aus konservativer Sicht nämlich dazu. Und das ist auch eine gewisse Technologieskepsis. Nicht in der Idee, Technologie ist schlecht, aber schon auch sozusagen nicht so nach dem Prinzip Hoffnung, Technologieoffenheit zu verstehen, zu sagen, wir machen einfach weiter wie zuvor und dann wird sich das irgendwann schon zeigen. Also da bin ich als Konservativer auch jemand, der auch um die Grenzen von Technologie weiß und darauf auch hinweist, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie große Digitalisierungsprinzipien die Arbeitswelt verändern, gibt es da auch Fragen, die wir uns als konservative Politiker stellen.
Ich komme da nur drauf, weil Sie gerade sagten, jetzt sei die Zeit der Ingenieure. Und
Deswegen, ich wollte das nur kurz mal einblenden, weil das ist sozusagen für den ganzheitlichen Begriff von Technologie, der hat Licht und Schatten. Aber wichtig ist jedenfalls, ihn noch als Technologiebegriff zu sehen und nicht zu glauben, das könne man alles durch Planansatz irgendwie linker Natur ersetzen. Wichtig ist aber für die Klimapolitik insgesamt, das ist für uns natürlich nichts, was sich ausschließt, sondern Wirtschaft und Klimaschutz gehören zwingend zusammen. Wir haben immer gesagt, das war immer so ein Schlagwort der Union und das halte ich auch für richtig, wir wollen irgendwann klimaneutrales Industrieland werden. Das beinhaltet aber eben zwei Elemente. Klimaneutralität als Ziel, aber auch Industrieland. Und ich halte nichts von einer Klimapolitik, die ein Erreichen der Ziele verabsolutiert und sagt, das erreichen wir durch Deindustrialisierung. Weil das Prinzip ist doch so, wir sind doch nicht alleine auf der Welt. Und wir werden als Deutschland, gerade auch auf der Ebene, wo es für den Klimaschutz entscheidende Erfolge braucht, nämlich auf der internationalen Ebene, auf der Ebene des internationalen Handels, dort werden wir ja nur dann eine Lanze brechen können und Erfolge einfahren können, wenn wir zeigen, dass wir Klimaschutz und Wirtschaftswachstum zusammenbringen. Das darf man nicht gegeneinander ausspielen, weil sonst werden wir irgendwann sagen, super Sache, da haben wir 2030 in Berlin die Plastikstrohhalme verboten, aber in der ganzen Welt um uns herum ist nichts passiert für Klimaschutz. Das geht ja auch nicht, sondern wir müssen, damit unsere Ideen von Klimaschutz und unsere notwendige Sensibilität für eine Senkung von CO2-Emissionen, damit das in der Welt Nachahmer findet, dürfen wir nicht gleichzeitig unsere Wirtschaft ruinieren, sondern müssen eine starke Wirtschaft haben, um einen starken und vernünftigen Klimaschutz zu betreiben, der dann auch auf Akzeptanz stößt.
Ich glaube, wie die Union mit diesem Papier jetzt aus Hamburg die Wirtschaft wieder stark machen will, ist klar geworden. Es geht viel um Steuersenkungen, es geht um ein stark forciertes Wirtschaftswachstum. Sie sagen 2% pro Jahr. Und ich denke, an dieser Stelle, bevor wir noch zu sehr in alles abdriften.
Eins wäre mir aber schon noch wichtig, nochmal zu betonen, weil das in der Diskussion sozusagen uns dann vom politischen Gegner immer vorgeworfen.
Ja.
Die sagen dann oft, ja, und der Merz und der Linnemann und der Amthor, die zeichnen so ein Bild, als seien die Leute zu faul in Deutschland. Das ist natürlich Quatsch. Das ist nicht das Bild, das wir zeichnen. Deutschland ist ein sehr fleißiges Land. Und die Menschen, die an vielen Stellen mit der Politik sehr unzufrieden sind, sind ja fleißig in unserem Land. Nur ist es ein Problem, nicht Leuten Faulheit vorzuwerfen. Das tun wir nicht, aber es ist ein Gerechtigkeitsproblem, weil die Leute, die fleißig sind in diesem Land, feststellen, es lohnt sich nicht. Es ist ein Ungerechtigkeitsproblem. Und deswegen sage ich, es ist ein Gerechtigkeitsproblem, weil die Leute, die fleißig sind in diesem Land, feststellen, es lohnt sich nicht. Es ist ein Ungerechtigkeitsproblem. Gender für die Fleißigen, die beinhaltet etwas Schlechtes über vermeintlich Faule zu sagen. Und deswegen, wir machen das nicht, indem wir Leute schlecht reden, sondern indem wir große Prinzipien nach vorne stellen, die uns wichtig sind. Und dazu gehört die Leistungsgesellschaft, dazu gehört Gerechtigkeit. Und deswegen ist unsere Agenda für die Fleißigen eben vor allem auch eine Agenda für soziale Gerechtigkeit in Deutschland.
Ich glaube, damit haben wir wahrscheinlich die Idee der Agenda 2030 ganz gut umrissen. Auch wenn man über das Thema Wirtschaft natürlich noch ewig weiterreden kann, weil es in so viele andere Lebensbereiche und Politikbereiche Bereich reinreicht. Wir gucken mit Blick auf die Zeit trotzdem mal in die zweite Maßnahme oder in dieses zweite Themenfeld, über das wir sprechen wollen. Das haben wir mitgebracht und ich sag mal so, auch wir haben uns am aktuellen Diskurs orientiert und hören mal rein.
Kein Thema ist so entscheidend für die Bundestagswahl wie Zuwanderung und Flucht, so der aktuelle ARD-Deutschland-Trend. Damit hat das Thema vor allem im Vergleich zur letzten Wahl an Bedeutung gewonnen. Und auch eine Studie der Raiffeisen- und Volksbankenversicherung aus dem letzten Jahr sagt, 56% der Deutschen befürchten die Überforderung des Staates durch Geflüchtete und 51% sorgen sich um Spannungen durch den Zuzug ausländischer Menschen. Die Zahl der in Deutschland lebenden geflüchteten Menschen hat mit 3,48 Millionen Menschen einen Höchststand erreicht. Wie kann eine neue, realistische Migrationspolitik für Deutschland aussehen?
Eine neue, realistische Migrationspolitik. Darüber wollen wir sprechen. Und in diesem Wahlkampf, wir haben es eben gehört, ist Migration super entscheidend. Das ist ein Thema, was sehr, sehr viele Deutsche ganz maßgeblich beschäftigt, was ihnen Sorge macht. Und auch da wieder die Frage, wir sind jetzt hier noch im Gedankenexperiment, absolute Mehrheit. Wie sieht eine Migrationspolitik in einer absoluten Mehrheit der Union aus? Und wie unterscheidet sie sich zur aktuellen Migrationspolitik?
Ich will zunächst sagen, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass dieses Thema jetzt nicht so ein zentrales Wahlkampfthema wird, denn es bietet natürlich auch populistisches Verhetzungspotenzial für diejenigen, die es nicht gut meinen mit unseren staatlichen Institutionen. Und das macht mir sehr, sehr große Sorge. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass die großen Ankündigungen, die es ja dann gab für ein Deutschlandpakt Migration und anderes mehr, dass das auch Früchte getragen hätte. Das ist eines der großen Versäumnisse dieser Wahlperiode, dass das Migrationsthema dem Grunde nach so weitgehend unbearbeitet verhallt ist. Und der Bundeskanzler sagt dann so schön, das finde ich ist für den Befund ja interessant, er sagt, ja, aber die Zahl der Asylanträge sei doch gesunken. Ja, aber sie ist trotzdem noch zu hoch. Wir haben eine Situation, wo wir schon sehen müssen, dass insbesondere der sich verschärfende Trend der letzten 3 Jahre und die Gesamtbelastung durch ein ungesteuertes Migrationsgeschehen die Kommunen insbesondere an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringt. Wir haben, und das kann man sich ja gerne anders wünschen, aber es ist die Realität, in einem Staatswesen nun einmal begrenzte Ressourcen. In der Frage, wie viele Sprachkurse haben wir, wie viel Wohnraum haben wir, wie viel sozialen Wohnraum insbesondere haben wir, wie sieht es aus mit Kapazitäten unseres Gesundheitssystems, wie viele Plätze gibt es in der Schulklasse, das sind begrenzte Ressourcen. Und wenn man in dieser Zeit begrenzter Ressourcen dann sagt, jetzt auch noch ungesteuerte Zuwanderung in der Höhe, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, dann wird es dazu führen, dass ein Satz, den Joachim Gauck gesagt hat, dass der immer mehr an Aktualität gewinnt, denn er hat vor einigen Jahren den Satz geprägt, den ich sehr zutreffend finde. Er sagte, unsere Herzen, die sind weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Und das sehen wir jetzt in der Realität. Und ich will es vor allem nochmal, und das bringt dann auch einen Appell, wie ich es mir anders wünsche, dadurch, dass die Möglichkeiten, die endlich sind, im Zitat von Joachim Gauck, dadurch, dass diese Möglichkeiten endlich sind und wir sie überfordert haben in den letzten Jahren, sind unsere Herzen enger geworden in den vergangenen Jahren. Also die der Gesamtgesellschaft, meins persönlich mal gar nicht, aber das der Gesamtgesellschaft ist enger geworden, weil die Menschen sagen, wir sind in so strukturellen Problemen und jetzt so viel ungesteuerte Zuwanderung. Deswegen ist es wichtig, und das will ich nur sagen, dann können wir auf die instrumentelle Ebene. Das Gesamtbild ist, wir wollen ja nicht ein Ende der humanitären Migration. Wir wollen einen Erhalt der Akzeptanz für das Asylrecht. Das ist gerade für eine christlich-demokratische Partei total wichtig. Aber diese Akzeptanz wird man nur dann sichern, wenn die Zahlen ein verträgliches Maß erreichen. Und deswegen ist für uns klar, wir wollen nicht ein Ende des Asylrechts, aber wir brauchen ein Ende des Missbrauchs des Asylrechts, damit das Asylrecht noch weiter Akzeptanz findet.
Wie machen Sie es besser?
Dafür ist einer der zentralen Vorschläge, dass wir insbesondere an den deutschen Grenzen wieder für das sorgen, was notwendig ist, nämlich eine Einreise nur für diejenigen, die auch eine Bleibeperspektive haben. Und deswegen setzen wir uns ein, auch einen früheren Fehler der Union zu korrigieren. Und wir wollen Zurückweisungen an den deutschen Grenzen durchsetzen für Leute, die dort ohne Visum oder ohne Bleibeperspektive ankommen. Also es reicht nicht in Zukunft an der deutschen Grenze. Wir wollen ja weiter offene Grenzen gerne haben. Aber wir wollen eben nicht, dass jeder einfach einreisen kann, sondern dass es dafür einen Bleibegrund geben muss. So wie es die allermeisten, wenn sie mit dem Flugzeug in ein Land einreisen, dann brauchen sie ein Visum, dann brauchen sie einen Pass, der sie identifiziert, berechtigt zur Ausreise, zur Einreise. Aber es geht nicht, dass allein über das Zauberwort Asyl eine Einreise möglich ist, sondern wir müssen es in Zukunft schaffen, diese Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union durchzuführen und dann dafür zu sorgen, dass nur noch diejenigen nach Deutschland einreisen, die einen positiven Asylbescheid haben. Und das müssen wir wieder korrigieren.
Dazu habe ich zwei Fragen. Sie schreiben im Wahlprogramm ja auch von einem, Zitat, ne, faktischen Aufnahmestopp. Das ist das, was Sie gerade beschreiben. Ich habe mich jetzt gefragt, was heißt das ganz konkret für ein Land mitten in Europa mit neuen Außengrenzen?
Ja, wichtig ist erstmal zu sehen, dass wir darauf setzen, dass die Regeln, die in der Europäischen Union gelten, eingehalten werden. Und das ist jetzt mal gar nicht eine deutsche Besonderheit, sondern auch nach den Regeln der sogenannten Dublin-Verordnung gilt, das Ersteinreiseland ist zuständig. Und wir müssen uns ja nichts vor Augen führen oder irgendwie vormachen. Die Ersteinreise dieser Menschen, die da nach Deutschland kommen, die erfolgt ja nicht über Deutschland. Die Leute kommen ja nicht irgendwie aus der Luft oder irgendwie erscheinen auf einmal zwischen Italien und Deutschland, sondern es ist so, dass wir eine Situation haben, dass sie alle aus benachbarten europäischen Ländern kommen, in denen sie hätten registriert werden müssen. Und wir sehen, dass diese Registrierung im Moment nicht erfolgt und dass vor allem der Schutz der EU-Außengrenze nicht erfolgt. Also wenn Sie sich die Zahlen angucken, dann können Sie feststellen, die europäische Außengrenze ist dem Grunde nach löchrig wie ein Schweizer Käse. Und ich mache da gar nicht den anderen Mitgliedstaaten einen Vorwurf, aber der Befund alleine ist ja, man kann ja scheinbar ohne an der Außengrenze oder ohne irgendwo dann im weiteren Verlauf mal kontrolliert zu werden, bis nach Deutschland reisen. Und das kann in dieser Höhe der Zahl nicht richtig sein. Und das entspricht auch nicht den Regeln der europäischen Verträge. Und da war immer klar für uns, wir sind eine sehr proeuropäische Partei. Und wir wollen, dass es ein Europa gibt mit Reisefreiheit, Dienstleistungsfreiheit, einen offenen Binnenmarkt in Europa. Die Geschäftsgrundlage allerdings für diesen offenen Binnenmarkt war immer ein Schutz der Außengrenzen. Und der funktioniert offensichtlich nicht. Und wir haben jetzt seit fast 10 Jahren stattdessen dann die Ausrede, naja, wir warten jetzt auf eine große europäische Lösung. Das sind Ankündigungen, oft Luftschlösser. Und deswegen brauchen wir bis dahin als Überbrückung auch nationale Maßnahmen, wo die Zurückweisungen dazu gehören. Und dann wird sich auch ein neuer Impuls für eine Regelung dieses Themas ergeben innerhalb Europas. Ich meine, es kommt doch nicht von ungefähr, dass die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen, wohlgemerkt eine Sozialdemokratin, jetzt ausgerechnet den Vorschlag macht, zusammen mit Frau Meloni und anderen, aber den Vorschlag macht, dieses gemeinsame europäische Asylsystem neuer und konsequenter zu ordnen. Und der Bundeskanzler will von alledem nichts wissen. Das ist nicht im Sinne Europas. Das fördert auch nicht die Akzeptanz der Europäischen Union innerhalb Deutschlands. Und es überfordert unsere kommunale Infrastruktur. Und deswegen sind Zurückweisungen für uns ein so wichtiger Baustein. Sie sind umstritten, Sie sind umstritten, auch rechtlich umstritten. Die Bundesregierung hat dazu immer geantwortet, als wir noch regiert haben, dass diese Zurückweisungen möglich sind, man sich aber politisch für einen anderen Weg entschieden hat.
Und Sie würden sich politisch für den anderen
Weg entscheiden. Wir würden uns politisch für einen anderen Weg entscheiden. Das finde ich wichtig. Das ist auch für die Wählerinnen und Wähler in diesem Land wichtig. Die Politik darf doch nicht kapitulieren vor Migration, als sei das ein Naturphänomen, das über uns kommt und die Politik sagt, da kann man aber gar nichts machen, tut uns jetzt leid, das muss alles so sein. Dann sagen die Leute doch logischerweise, wenn die Politik sagt, sie kann nicht mal entscheiden, wer in unser Land kommt und wer nicht, wofür sind die denn dann da? Und deswegen müssen wir schon sagen, diese Zurückweisung, sie sind rechtlich möglich, sie sind praktisch umsetzbar, das hat uns der Präsident der Bundespolizei erst in Hamburg auf der Klausurtagung nochmal erklärt und sie sind aus unserer Sicht auch politisch geboten und darum kann man dann ja gerne einen Wettstreit führen. Das finde ich auch okay, dass dann andere Parteien, dass die Grünen oder so sagen, wir wollen das nicht, wir wollen es lieber mit ungesteuerter Migration, das ist auch, kann man ja vertreten politisch, aber ich finde wichtig, man sollte nicht sagen, das geht rechtlich alles nicht oder man sollte sagen, und die anderen sind jetzt ganz schlimme Menschenfeinde, sondern man sollte in der Sache diskutieren, was spricht dafür, was spricht dagegen und für uns ist wichtig, diese Diskussion in der Sache zu führen und nicht sich zu verstecken hinter angeblichen Unmöglichkeiten einer Durchsetzung.
Wenn Sie sagen, faktischer Aufnahmestopp, Zurückweisung, das ist natürlich auch eine Diskussion über EU-Recht, die man dann führen muss. Die müssen wir jetzt hier auch gar nicht führen. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt
könnten aus dem... Könnten wir, ja. Wir machen es nicht, aber ja, ich freue mich ja immer, dass Jura-Tutorien von mir immer hohe Beliebtheit haben bei den Usern im Netz. Aber ja, klar, ist eine lange Diskussion.
Das machen wir mal wann anders, würde ich sagen. Damit zusammenhängt ist natürlich auch die Forderung Asylverfahren in sicheren Drittstaaten. Die haben Sie auch im Programm. Die haben wir auch hier an verschiedener Stelle im Podcast schon mit unterschiedlichen Unionspolitikern besprochen. Welche Drittstaaten sind das?
Das muss man dann verhandeln. Es muss nicht nur einer sein. Aber Fakt ist ja auch hier, der politische Wille ist ja erstmal bestimmt für die Grenzen der politischen Machbarkeit. Mhm. Also, wenn man sich als Politiker hinstellt und sagt, um Gottes Willen eine Drittstaatenlösung, da wird sich ja kein Land der Welt finden, das mit uns zu machen. Ja gut, dann wird es auch nicht passieren. Es ist möglich.
Aber diese Idee ist ja schon eine ganze Weile in der Welt. Ja. Ne? Es gab mal Ruanda, das war dieses UK-Prinzip, das gibt es jetzt nicht mehr. Das war ein Projekt, das hat schon vor, also ohne dass ein einziger Flieger nach Ruanda geflogen ist, ja unglaublich viel Geld gekostet, ist jetzt von der neuen Regierung gestoppt worden. Deswegen werden sich unsere Hörer und Hörerinnen natürlich fragen, über welche Länder spricht die Union ganz konkret?
Wenn man sich Ruanda und Großbritannien nochmal anguckt, Sie wissen ja, ich bin da ja sehr involviert immer in die britische Politik, da könnte man jetzt nochmal einiges dazu sagen, ob das so schlau ist, dass die Sozialdemokraten jetzt dieses Modell gestoppt haben, also in Großbritannien weiß ich nicht, ob das jetzt dazu führt, dass die da die Migration in den Griff bekommen. Mhm. Ich habe den Eindruck, das ist eher nicht der Fall. Und es gehört eher dazu zu sehen, auch was ist das Grundprinzip, das dahinter steht? Dieser Podcast zeichnet sich ja zum Glück auch dadurch aus, ein bisschen mal die Abstraktionsebene hochzuziehen. Ja. Und unser Grundprinzip muss doch sein, dass die Migrations- und Fluchtprobleme dieser Welt nicht am besten dadurch gelöst werden, dass sich alle Menschen erst quer über den Erdball auf den Weg machen und dann nach Deutschland kommen, sondern dass wir diese Probleme möglichst nah an den Herkunftsländern lösen. Das ist doch etwas, was als Grundprinzip total zentral ist. Und deswegen ist die Idee der Drittstaatenlösung auch genau auf dieser Folie zu sehen. Für uns muss klar sein, es ist ja nicht nur im deutschen Interesse zu sagen, Grenzen dicht und alle Probleme gelöst, sondern es liegt im deutschen Interesse, humanitäre Verantwortung in der Welt auch zu unterstützen. Das heißt, wir investieren Geld besser in funktionierende Erstaufnahmeeinrichtungen nah an Fluchtrouten und nicht indem wir sagen, jeder soll jetzt erst den oft ja lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer, über die Balkanroute machen, sondern wir finden grenznah verschiedene Lösungen und da ist natürlich klar, dass irgendwie die Regionen im Norden Afrikas, im Nahen Osten, Italien hat jetzt Ideen mit dem Kosovo, anderes mehr, das sind ja Regionen, über die man dann vereinzelt reden muss und da gibt es ja auch Beziehungen. Ich meine, wir haben da Länder auf der ganzen Welt, die nehmen super gerne deutsche Entwicklungshilfe, das finde ich ganz klasse, nehmen die sehr, sehr gerne. Aber wenn dann darüber geredet werden soll, wie man zum Beispiel zusammenarbeitet zu der Frage der international gemeinschaftlichen Bekämpfung von Fluchtmigration, da ist dann oft eine ganz große Zurückhaltung. Und deswegen müssen wir dort Lösungen finden. Und die Drittstaatenlösung beinhaltet dann für uns, dass wir sagen, das ist ja auch Teil einer ausgewogenen außenpolitischen Diplomatie, wir unterstützen die Länder, die dann auf einem anderen Kontinent dieses Verfahren durchführen. Die unterstützen wir dadurch, dass wir sagen, ihr könnt dann aber auch nicht alle Flüchtlinge alleine nehmen, sondern wir helfen im Rahmen einer Kontingentlösung, die dann passt zu unseren Möglichkeiten, auch humanitäre Aufnahme zu ermöglichen. Mhm. Weil ich sage nochmal, wir wollen ja nicht humanitäre Migration null, sondern eine humanitäre Migration, die zu unseren Voraussetzungen passt. Und darüber muss man dann streiten. Da würde ich mir wünschen, dann soll es halt grüne Politiker geben, die sagen, ja, ich will, dass wir noch mehr Flüchtlingsunterkünfte bauen. Ich will, dass wir noch mehr Voraussetzungen dafür schaffen, Menschen zu uns zu nehmen. Bitteschön. Aber erst das eine und nicht das andere, dass also nicht erst hier Hunderttausende zu uns kommen jedes Jahr und wir dann sagen, um Gottes Willen, was machen wir denn mit denen? Damit tun wir denen ja auch keinen Gefallen, sondern erst die Voraussetzungen schaffen. Und da muss sich die Politik dann darüber verständigen, wie viel humanitäre Migration wollen wir. Das muss man dann politisch entscheiden. Das können die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Und da sollten die Parteien dann unterschiedliche Angebote machen. Das fände ich fair. Und ich glaube, das müssen die Wähler auch sehen. Wenn die anderen Parteien alle kapitulieren und sagen, Migration, oh Gott, da können wir gar nichts ändern, können wir gar nichts steuern, dann ist klar, dass irgendwie die Parteien gewählt werden, die unter fadenscheinigen Voraussetzungen behaupten, das wäre ganz leicht zu ändern, so ist es ja auch nicht. Hm. Sondern die Wahrheit liegt dazwischen. Ja. Es ist nicht so, wie die AfD versucht mit ganz einfachen Lösungen, das wird die Probleme nicht lösen. Wir können nicht sagen, Deutschland ist im luftleeren Raum und um uns herum blenden wir alles aus. Aber wir können es auch nicht so machen wie die Grünen und linken Parteien, die sagen, wir können da gar nichts tun.
Hm. Nee, ich glaube, es wird ja total klar, dass mit der Union jetzt bei uns in der absoluten Mehrheit es eine durchaus strengere Migrationspolitik geben würde, die, und das zeigen ja auch die Zahlen, sich sicher einige oder viele Deutsche wünschen. Und jetzt hat natürlich aber in dieser ganzen Migrationsdebatte natürlich auch die Aussage von Herrn Merz irgendwie für Furore gesorgt, der sagt, man könne überlegen, straffällig gewordenen Doppelstaatsbürgern die deutsche Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Das wäre eine Überlegung, die man machen könnte. Was würde das ganz konkret für diese Menschen bedeuten?
Also ich kann erstmal gar nicht verstehen, dass das so für Aufruhr gesorgt hat. Das ist auch ein Fall wirklich von böswilliger Missinterpretation unseres Kanzlerkandidaten. Also war ich ja schon erstaunt, wenn dann ausgerechnet Saskia Esken nun sagt, da hätte er sich als Kanzlerkandidat disqualifiziert. Wusste ich jetzt nicht, dass diese Dame irgendwie die Stiftung Kanzlertest leitet und dass die Bürger irgendwie da ein Interesse daran haben, was Saskia Esken dazu sagt, aber
das kam ja, da kam ja nicht nur Kritik von Saskia Esken.
Ja, ja, aber das war ja jetzt Pass pro Toto dafür, für diese Empörung. Mhm. Ich kann nur sagen, da hilft ein Blick ins Grundgesetz und ein Blick ins Staatsangehörigkeitsgesetz, um zu verstehen, wie die jetzige Rechtslage schon ist. Denn schon heute ist es so, da gibt es eine Grenze und die würde Friedrich Merz ja auch gar nicht überschreiten. Für uns ist klar, wir respektieren das, was im Grundgesetz geregelt ist, als Verbot der Staatenlosigkeit. Mhm. Niemand darf seinen Pass entzogen bekommen und dadurch staatenlos werden. Das ist die Regelung des Grundgesetzes in Artikel 16. Mhm. Dabei bleibt es auch. Gleichzeitig ist es aber so, dass es einen Unterschied macht im Verfassungsrecht und auch im Ausländerrecht zwischen der Frage, was ist ein Entzug einer Staatsbürgerschaft und was ist der Verlust einer Staatsbürgerschaft. Das ist schon heute geregelt im Staatsangehörigkeitsgesetz und da gibt es im Wesentlichen drei Anwendungsfälle, weil man schon heute seine Staatsbürgerschaft verliert, wenn man also mehrere hat für Doppelstaatler. Mhm. Und ich will das nur erklären, weil nur dann kann man sich ein seriöses Bild dazu machen, was dieser Vorschlag beinhaltet. Schon heute ist geregelt, dass in Fällen von Täuschungshandlungen die Staatsangehörigkeit verlustig gehen kann. Es ist geregelt, dass sie dann verloren gehen kann, wenn man sich einer ausländischen Streitkraft anschließt. Also wir reden von Fällen von Doppelstaatlern. Mhm. Wenn man also sagt, ich kämpfe nicht für die Bundeswehr, sondern für eine andere Armee, dann kann sie verloren gehen. Oder wenn man eine terroristische Organisation unterstützt, die sogenannte Regelung für die IS-Terrorkämpfer, das damals genannt. Ja. So, und im Lichte dieser Regelung geht es darum, und das ist eine seriöse politische Diskussion, die wir ja lange geführt haben, ob man diesen Katalog ergänzen sollte um gewisse Voraussetzungen. Und da finde ich, da ist sich übrigens auch die Staatsrechtslehre an vielen Stellen sehr einig, die Grenze noch nicht erreicht von dem, wie man Verlusttatbestände regeln kann. Und ich will mal sagen, wir reden hier von klaren Exzessfällen. Und da muss man sich fragen, für wen machen denn die Leute eigentlich Politik? Die sich da empören, tun ja so, als hätte Merz irgendwie was gesagt gegen unbescholtene Bürger hier, die einen Doppelpass haben in Deutschland. Ja. Er hat was gesagt gegen Menschen mit schwersten Straftaten, gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Ja. Und da muss man sich fragen, sich zu deren Anwalt aufzuspielen, ob man da eigentlich noch Politik für die Belange der Mehrheitsgesellschaft in diesem Land macht.
Also hier muss ich einmal einhaken. Friedrich Merz hat in der Welt am Sonntag Folgendes gesagt. Zitat: Schauen Sie sich allein die vorläufige Einbürgerungsbilanz des Jahres 2024 an. Von den mehr als 200.000 Antragstellern wollen rund 80% ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit behalten. Die doppelte Staatsangehörigkeit wird damit zum Regelfall in unserem Staatsbürgerschaftsrecht. Wir holen uns damit zusätzlich Probleme ins Land. Es müsste wenigstens auf der gleichen Ebene eine Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft möglich sein, wenn wir erkennen, dass wir bei straffällig werdenden Personen einen Fehler gemacht haben. Zitat Ende. Friedrich Merz hat also nicht, wie von Amthor behauptet, davon gesprochen, Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit die deutsche Staatsbürgerschaft abzuerkennen, die schwerste Straftaten begangen haben. Merz spricht hier bereits von straffällig werdenden Personen. Das ist ein Unterschied.
Ich habe gestern Hart aber fair geguckt. Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt noch Zeit haben, sowas zu gucken.
Wenn ich selber dabei bin, verfolge ich es. Aber ja. Ich weiß, Jens Spahn war gestern da.
Genau, der war
ich
da.
Ich habe es nicht vollständig gesehen, aber ja. Ich gehe davon aus, Er hat sich gut geschlagen. Ja.
Danke für diesen Einblick in die rechtliche Situation. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nicht alle Hörer und Hörerinnen das so wissen, dass
deswegen
es Ausnahmen gibt.
Ein bisschen,
ne? Genau. Im Grundgesetz in Artikel 16 gibt es diese Ausnahmen. Bei Hart aber fair sagte gestern eine Deutsch-Syrerin, die in Deutschland als Anwältin arbeitet, sie habe seit dieser Aussage von Friedrich Merz, bei der es ja um Straffälligkeit ging. Und Straffälligkeit ist jetzt, da wurde jetzt nicht von Exzessen gesprochen. Sie habe seit dieser Aussage zum ersten Mal richtig Angst in Deutschland. Können Sie das nachvollziehen? Also das ist jetzt nicht so sehr die rechtliche Dimension, sondern eher die symbolische Kraft, die von so einer Aussage natürlich ausgeht.
Ja, das ist aber doch völlig unseriös. Da spielt man doch sozusagen mit den Emotionen der Menschen. Also ich weiß ja nicht, ich habe das nicht verfolgt, aber die Dame wird ja wahrscheinlich nicht geplant haben, einen Terroranschlag zu veranstalten und dann zu sagen, oh, jetzt fürchte ich um meinen deutschen Pass. Mhm. Friedrich Merz hat von Anfang an klar gemacht, dass es hier um schwere, gemeingefährliche Straftaten geht.
Also nicht um eine generelle Straffälligkeit.
Ja, es redet doch niemand davon, dass jetzt irgendwie derjenige, der irgendwie einen Kaugummi im Laden klaut, hier ausgebürgert wird mit Doppelpass. Ist doch Quatsch. Und den Eindruck zu erwecken, als könnte Friedrich Merz das meinen, zeigt doch, wie unsachlich diese Diskussion ist. Mhm. Also ich finde das wirklich ziemlich hanebüchen. Es geht immer und ging immer um schwere Straftaten. Und da muss man jetzt auch mal unterscheiden. Klar ist nämlich, wer sonst normale Straftaten begeht, um das mal so zu nennen.
Also wer straffällig
ist. Ja, normale Straffälligkeit, schwere Körperverletzung, der wird in Deutschland von Strafgerichten hoffentlich schnell und zügig verurteilt. Und wenn er Deutscher ist, wird er ganz normal als Deutscher verurteilt, ob mit oder ohne Doppelpass. Aber in Grenz- und Exzessfällen muss es möglich sein, diese Verlusttatbestände für den Doppelpass auszuweiten. Und zwar allein deshalb, nicht um die Doppelstaatler zu diskriminieren, sondern um die Zweiklassengesellschaft, die es heute beim deutschen Pass gibt, abzuschaffen. Das finde ich auch ganz spannend, wenn dann einige sagen, oh, die CDU will jetzt die Leute mit dem Doppelpass diskriminieren. Da muss ich mal deutlich sagen, die Situation ist doch eher im ganzen Gegenteil richtig, weil heute gibt es eine Zweiklassengesellschaft in Deutschland zwischen denen, die einen Pass haben, den deutschen Pass, und denen, die einen Doppelpass haben. Denn da ist die Situation so, dass die Doppelstaatler, da gilt nicht One Man, One Vote, da kann dann einer in zwei Ländern wählen. Da kann einer dann für zwei Fußballnationalmannschaften theoretisch spielen. Und ich sag's nochmal deutlich, da gibt's dann Leute, die können dann im Zweifel noch, wenn es denen mit der deutschen Justiz nicht so passt, wenn es dann das Körperverletzungsverfahren gibt, von dem ich gerade gesprochen habe, und man hat dann einen Doppelpass mit irgendeinem anderen Land in Afrika, sonst was, ja, dann reist man im Zweifel mit diesem Doppelpass aus in das afrikanische Land und dann war es das erstmal mit der deutschen Justiz. Da muss sich die deutsche Justiz damit beschäftigen, mit den ausländischen Behörden zusammen dein Strafverfahren durchzuziehen. Mhm. Und da kann mir doch keiner sagen, dass diese Gruppe der Doppelpassleute, dass wir die jetzt diskriminieren wollen oder den generell sozusagen jetzt abschaffen wollen und dem jeden entziehen wollen. Aber man muss doch erstmal sagen, der objektive Tatbestand ist, dass diejenigen, die einen Doppelpass haben, heute besser gestellt sind als die, die einen Pass haben und dass sie aus dieser Situation der Besserstellung ja im Zweifel auch sich selbst herauslösen könnten, indem sie sagen, ich entscheide mich nur für die deutsche
Staatsbürgerschaft. Aber das gilt auch nicht für alle, ne? Das
da
muss man auch dazu sagen,
wie den Iran,
nicht Iran, genau, Afghanistan,
gibt es
Mexiko.
Gibt es Länder, die nicht entlassen aus dieser Doppelstaatsbürgerschaft? So, das ist sozusagen ein Problemfall, dem man sich ja auch rechtlich stellen kann im Staatsangehörigkeitsgesetz. Das sehen wir auch. Aber das alles, was ich jetzt geschildert habe, diese unterschiedliche Rechtslage zwischen Doppelpass und denen, die einen Pass haben, das zeigt doch, dass das, wenn überhaupt, eher ein Ausnahmefall sein sollte als der Regelfall. Und das ist das, was uns auch stört an der Staatsangehörigkeitspolitik der Ampel. Die wollen ja quasi, dass der Doppelpass der Regelfall wird. Und ich würde mal sagen, diese Fälle, der wirkliche politisch verfolgte iranische Dissident, der dann hier sich in Deutschland super einbringt, eingebürgert wird und nicht am Anfang, sondern am Ende der Integration die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt. Dass da dann die Doppelstaatlichkeit hinzunehmen ist, weil ihn der Iran nicht aus der Staatsbürgerschaft entlässt, ja, das ist doch irgendwie eine seriöse Argumentation. Aber zu sagen, jetzt muss jeder hier irgendwie den Doppelpass behalten, weil es irgendwie so nice to have ist, das halte ich für einen falschen Angang, sondern für uns muss klar sein, die deutsche Staatsbürgerschaft, die ist ein hohes exklusives Recht, das wir verteilen. Die steht nicht am Anfang, sondern am Ende der Integration. Und wir müssen im Regelfall erwarten dürfen, so wie es viele Länder auf der ganzen Welt machen, dass derjenige, der den deutschen Pass nimmt, sich dann entscheidet zumindest irgendwann später, vor allem, dass sie nicht vererbt wird doch über Jahre, dass die Kinder sich dann entscheiden, nicht zu sagen, weil es nett ist, nehme ich jetzt beide Pässe, sondern sich für Deutschland entscheiden. Mhm. Ich will nur mal sagen, im Gesamtbild ist die Staatsangehörigkeit sicherlich eher ein kleines Thema, also diese Frage Ausbürgerung von Doppelstaatlern, aber war ja vielleicht trotzdem ganz gut. Ich hoffe nicht, dass sich einige dann jetzt aufregen und sagen, oh, jetzt suche ich mal den Halbsatz vom Amt, der ganz schlimm ist, sondern hilft ja vielleicht auch mal, das sachlich zu erklären, weil ich bin bei dem Thema wirklich sehr, sehr sachlich, auch juristisch bewegt, das zu erklären und deutlich zu machen, aus welcher Haltung heraus wir das machen. Unsere Gesamtmigrationspolitik, nur den Satz, ist ja gemacht, nicht aus der Perspektive irgendwas, so wie es die AfD macht, weil man glaubt, Ausländer sind irgendwie Menschen zweiter Klasse. Nee. Das ist nicht unsere Politik. Nee. Wir wollen eine Politik machen, die dafür sorgt, dass die vielen Ausländer in unserem Land, die sich auch tadellos integriert haben, die hier Beiträge leisten in unserer Gesellschaft, die hier arbeiten, die Deutsche geworden sind, die ganz unter regulären Voraussetzungen zu uns gekommen sind, die unter lauteren Motiven zu uns gekommen sind, dass die nicht irgendwie darunter leiden müssen, dass die schwarzen Schafe, bei denen die Rechtsregeln da nicht angewendet werden müssen, obwohl sie angewendet werden müssten und klarer angewendet werden müssten, das ist für uns ein wichtiger Punkt, dass wir also Politik schaffen, insgesamt für eine Akzeptanz auch einer offenen Gesellschaft. Das geht aber nur, wenn man die Grenzen der offenen Gesellschaft kennt.
Das einmal zu den ganz großen Themen Wirtschaft und Migration aus einer Unionssicht. Und ich glaube, es ist total gut bei beiden Themen klar geworden, wie groß der Unterschied auch zu Ampelideen, zu Ampelpolitik ist. Sie haben da hinter sich noch so eine Kiste, die gab es vor einem Jahr, als Sie hier waren, noch nicht. Genau, die können Sie gerne einmal hier auf den Tisch stellen. Und damit wir noch so ein paar andere Themen abhaken in der absoluten Mehrheit der Union, greifen Sie da einfach mal fröhlich rein und ziehen das raus. Und
mal, ich darf nicht luschern.
Nicht luschern, nein, das ist strengstens verboten.
Na, mal gucken. Ich glaube, da sind ja keine Nieten dabei.
Nee, die gibt's bei uns nicht.
Ach, Klimaschutzabgabe für SUV-Besitzer. Aha.
Aha. Welche Stellung hätte denn so eine Idee in der absoluten Mehrheit der Union?
Einführung einer speziellen Abgabe für SUV-Fahrer, um den übermäßigen CO2-Ausstoß zu kompensieren.
Das sind auch Maßnahmen, die werden uns zugeschickt von den Hörern.
Ist ja okay. Die Realität eines marktwirtschaftlichen Klimaschutzprinzips ist ja auch das sogenannte Verursacherprinzip, was ja schlau ist, dass man sagt, also derjenige, der mehr CO2-Emissionen verursacht, der bezahlt auch mehr dafür als derjenige, der weniger verursacht. Und deswegen ist ja schon heute die Realität nach diesem Verursacherprinzip, dass die SUVs, die in der Regel ja mehr Sprit verbrauchen, im Zweifel mehr CO2 emittieren, ja auch heute sozusagen unter höheren Abgaben besteuert werden oder beziehungsweise mit Abgaben belastet werden als kleinere Autos. Und das ist ja auch gut so. Aber ich würde mal sagen, ohne jetzt sozusagen nur für SUVs die Lanze zu brechen, aber am Ende ist doch nicht entscheidend, was drumherum gebaut ist, sondern, um mal politische Anleihe zu finden an Helmut Kohl, was hinten rauskommt. Und so auch beim Auto, ja. Also im Zweifel ist doch klar, jetzt kann man doch nicht sagen, weil einer ein SUV hat, muss der per se, weil das Auto groß ist, mehr CO2-Abgabe bezahlen, sondern die Frage ist doch, wie viel CO2 emittiert der? Und deswegen Verursacherprinzip, das ist entscheidend.
Also da nehme ich mal mit, das würde es mit der absoluten Mehrheit der Union nicht geben.
Naja schon, ist ja jetzt nicht so, dass wir eine Klimaschutzabgabe haben, die gerade SUV-Fahrer per se privilegiert. Ja. Aber ich würde mal sagen, das sollte anknüpfen an die Frage, wie viel CO2 stößt etwas aus und nicht...
Nicht an einem
Gefällt
Modell.
Gefällt mir das Auto, ist das Modell gut.
Ja, check ich. Wenn Sie mir das einmal rüberschieben, ich wurde angehalten dazu, auch was zu ziehen.
Na dann.
Ich kann jetzt natürlich nicht von irgendwie meiner Partei sprechen oder so. Wir bleiben weiterhin in der absoluten Mehrheit der Union. Förderung von frauenspezifischen Fachkräften in MINT-Berufen. Programme zur Unterstützung und Förderung von Frauen in MINT durch Stipendien, Mentoring und spezielle Bildungsangebote. Wäre das was?
Ja, also per se muss erstmal klar sein, würde ich sagen, dass wir nicht in so eine Situation kommen sollen, wo man das einfach als normal akzeptiert, dass irgendwie an vielen Stellen Naturwissenschaften dann noch männerdominiert ist, sondern da würde ich sagen, Frauen können vieles und ganz sicher auch Naturwissenschaften
auch rechnen.
Besser. Naja, nee, also ehrlicherweise, natürlich können die rechnen und ich glaube, die können auch viel besser rechnen als manche Männer. Und man muss sich dann fragen, derjenige soll sich durchsetzen, der es am besten kann. Und das sollte nichts mit dem Geschlecht zu tun haben. Das finde ich ganz wichtig. Ist aber übrigens auch so, stelle ich fest, hat sich in den letzten Jahren auch manches so zum Guten gewandelt, wenn ich mir das angucke. Mhm. Bei mir in Greifswald im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Eine tolle Direktorin, viele Professorinnen auch, die wir sehen. So in der Wissenschaft jedenfalls bei uns im Nordosten klappt das mit Naturwissenschaften und Frauen in Spitzenberufen ja auch ganz gut. Und wie gesagt, ich finde, da müssen wir auch mal fragen, klappt das eigentlich so jetzt mit den gesellschaftlichen Rollen, die man da noch zuschreibt? Die Jungs können jetzt besonders gut Naturwissenschaften, die Frauen können jetzt besser Deutsch. Ich meine, das ist ja irgendwie 1975 total überwunden.
Also wären Sie dann aber schon für so Förderungsprogramme, um das weiter abzubauen, diese gesellschaftlichen Stereotype,
die man hat? Ja, also jedenfalls braucht es, und das zeigt sich auch in der Politik und in vielen Bereichen, braucht es natürlich Vorbilder. Mhm. Muss man erstmal zeigen, dass das geht. Ja,
das stimmt. Ja.
Also so, deswegen war es ja auch zentral entscheidend. Mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin hat es natürlich total einen Umbruch auch gesellschaftlich in der Gestalt gegeben, dass klar ist, ja, das ist was, was selbstverständlich Frauen genauso können wie Männer. Ja. Und deswegen braucht es auch da Vorbilder. Ich fand das gut, das hat so als Witz mir mal jemand erzählt, sagte jemand, als dann Olaf Scholz Bundeskanzler wurde, sagte er, musste seinem Jungen erstmal erklären, dass Männer auch Bundeskanzler werden dürfen.
Das wollte ich gerade auch sagen. Da gibt es eine junge Menschen, für die ist das jetzt ganz neu. Eine dürfen sie noch ziehen.
Na, gucken wir mal, hier noch so an Vorschlägen haben. Flexible Arbeitswoche. Oh, perfekt. Da hat einer das CDU-Wahlprogramm gelesen. Einführung von Modellen für eine flexible Arbeitswoche, die Arbeitnehmerinnen verschiedene Arbeitszeitmodelle, zum Beispiel 4-Tage-Woche, ermöglicht. Ja, wird man sich jetzt wundern. Die CDU hat nichts gegen eine 4-Tage-Woche. Wir finden nur halt, es geht nicht, dass man weniger arbeitet bei vollem Lohn. Das passt irgendwie nicht zusammen.
Ja.
Was aber gut ist, und das ist nicht nur im Sinne der Arbeitgeber, sondern vor allem auch im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mehr Flexibilität für die Arbeitswoche. Deswegen wollen wir weg von der jetzt bisher geltenden Tageshöchstarbeitszeit und hin zu einer Wochenarbeitszeit. Das ist total wichtig.
Ja.
Das kann man auch gut regeln. Wir sehen da ja übrigens, das ist ja heute so ein ganz lebenspraktisches Beispiel. Viele kennen das ja, wenn irgendwie, keine Ahnung, vor allem in Berlin kommt seltener vor, da findet sich immer irgendwas, aber auf dem Land ist irgendwie die Familienfeier, die Hochzeit, die Party, und nachts um 2, dann haben noch alle Lust, beginnt aber quasi die Illegalität, weil die Tageshöchstarbeitszeit ist erreicht und eigentlich müssten die Kellner, die eigentlich noch Bock haben, sagen, nee, jetzt ist Schluss.
Mhm.
Da finde ich, muss man doch sagen, wenn alle Lust haben, kein Zwang dazu irgendwie zum 12-Stunden-Tag, um Gottes Willen, aber wer Lust hat, an manchen Tagen mehr zu arbeiten und dafür dann vielleicht mal flexibel einen Tag in der Woche nicht zu arbeiten, ist doch super. So eine Modelle wollen wir, nur muss klar sein, in der Gesamtbilanz können wir nicht immer weniger arbeiten und immer mehr Lohn wollen, sondern wir müssen eine Gesamtkonstellation haben, dass wir sagen, Flexibilität ja gerne, aber nicht auf dem Preis, insgesamt weniger zu arbeiten. Das sind also auch unsere Vorschläge. Wir wollen genau das, das Umstellen der Tageshöchstarbeitszeit auf eine Wochenhöchstarbeitszeit, das ist geregelt im Wahlprogramm der Union.
Und das ist doch vielleicht ein perfekter Schluss, oder? Wir haben jetzt hier einen wilden Ritt durch die Themen gewagt. Philipp Amthor zum zweiten Mal in der absoluten Mehrheit zu Gast gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das gute Gespräch und die Diskussion. Und wenn ihr diesen Podcast euren Freunden und Freundinnen empfehlt, wenn die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie wählen sollen, wen sie wählen sollen, dann freuen wir uns. Und auch, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung gibt. Vielen Dank, Herr Amthor.
Das finde ich eigentlich auch. Also die haben wir uns doch verdient.
Die haben wir uns verdient,
dieser
oder?
Podcast-Sendung. Gut. Nein, mir hat das wirklich Spaß gemacht und ist auch wirklich schön. Ist ja immer klasse, wenn man so im Wahlkampf dieser Tage unterwegs ist, im Podcast, dann fragen die Leute, mit wem und welche Koalition und magst du den Habeck oder was ist mit der Baerbock und was hältst du vom Scholz? Das führt doch alles nicht zur Sache, sondern Diskussionen über Inhalte, so wie wir das heute gemacht haben, finde ich richtig gut, hat mir Spaß gemacht und ich komme gern wieder.
Wir freuen uns und ihr schickt jetzt mal diesen Podcast euren Freunden weiter, denn hier geht's um Themen. Danke, Herr Amthor.
Vielen Dank.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperball im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Gib mir mal die wichtigsten News der Woche.
Das sind zu viele. Kannst du das eingrenzen?
Ja, keine Ahnung. Was halt für mich und junge Leute so wichtig ist?
Hier ist der Funk-Podcast.
Hi, hier ist Was die Woche wichtig war.
Wir fassen euch alles zusammen, von Politik bis zu TikTok-Aufregern. Und wir gehen dabei so tief rein, dass ihr wirklich die Hintergründe versteht.
Außerdem sprechen wir mit ExpertInnen, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt.
Jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.